und herzlichst willkommen zu Ende mit Schrecken, euren Lieblingspodcast rund um Creepypasta und urbane Legenden. Ja, wieder mit dabei, man mag es kaum glauben, ist der André.
Hallo, hallo, liebe Hörer.
Wir haben uns mal wieder zusammengefunden und dachten uns, es ist schon wieder viel zu lange her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Deswegen haben wir uns heute mal zusammengerissen, nachdem wir gerade richtig dick Kram essen waren.
Ja, ich bin auch viel zu satt, eigentlich zu reden, aber was wir wieder auf uns nehmen an schwerer Bürde, ja. um euch hier die neue Episode zu liefern. Nein, natürlich, wir haben unser 2-Wochen-Versprechen schon wieder gebrochen, das ist furchtbar. Aber ja, der Sozialstress hat uns fest im Griff.
So ist das leider, so ist das leider.
Das ist furchtbar, wir haben viel zu viel zu tun, möchten gern viel mehr aufnehmen, aber hey.
Egal, was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht schaffen wir irgendwann den 2-Wochen-Rhythmus.
Wir sind ja wieder da.
Genau, genau. Und besser spät als nie, wie man so schön sagt.
Genau.
Ja, bevor wir zum heutigen Thema kommen, dachten wir uns, dass wir mal ein wenig Feedback vorlesen, was wir über alle möglichen sozialen Netzwerke erhalten haben.
Ich muss auch dazu sagen, das eine ist schon ein bisschen älter. Tatsächlich, wir haben es einfach vergessen. Möge es uns verzeihen.
Genau, wir nehmen es uns immer vor, Feedback vorzulesen und dann, ja, jetzt, heute tun wir es aber wirklich.
Beziehungsweise, wir waren auch unsicher, so, ob euch das nachher zu lange dann dauert, aber wenn ihr uns schon schreibt, auch ausführlich, dann würden wir das auch gerne einfach hier ein bisschen reflektieren und außerdem ist es auch ganz spannend, was ihr auch zu erzählen habt. Von daher absolut. Werden wir das ab jetzt, wenn Feedback kommt, immer gerne, auch gerne mit in den Cast an Anfang rannehmen und einfach ein bisschen wiedergeben, was ihr uns zu erzählen habt.
Genau. Zuallererst waren wir ja vor 2 Wochenenden auf der Comic-Con Stuttgart gewesen und haben da ein paar Hörer von uns getroffen.
Das hatten wir ja auch im Podcast angekündigt, dass wir genau. da zu treffen quasi sind.
Ja, und Tatsache, es sind einige Leute zu uns gekommen. Wir haben uns richtig, richtig doll gefreut. Unter anderem eine Hörerin, die sich auf Twitter das Dodo nennt. Sie hat uns auch nochmal ein sehr nettes Feedback bei Twitter dann geschrieben. Vielen Dank dafür. Und ja, das mit der Tattoo-Beratung habe ich sehr, sehr gern gemacht. Wir haben nämlich ein bisschen über Tätowieren gequatscht. Für die, die es nicht wissen, ich bin ja Tätowiererin vom Hauptberuf. Und es war sehr, sehr schön, euch auf jeden Fall alle mal live zu treffen. Und es war mal ganz witzig, weil sonst wurde man immer auf seine Zeichnungen angesprochen. Und manchmal standen dann plötzlich Leute vor uns und meinten so, hallo, ich höre euren Podcast. Und
ja, dann, ja. Es war auch ein bisschen weird. Das war auch zum ersten Mal für mich, also obwohl ich ja auch andere Podcast-Projekte schon länger habe, sogar vor dem hier. Es ist mir noch nie passiert halt wirklich, dass ich live Hörer getroffen habe. Also dass Leute zu mir kamen und sagten, hey, wir hören euren Podcast. Das war cool.
Aber es hat uns super gefreut.
Ja, mega. Das war richtig cool, dass ihr euch getraut habt, zu uns zu kommen.
Ja, und es ist auch mal schön, so Live-Feedback zu erhalten. Also ja, wir sind im September und Ende August, Anfang September sind wir in Amsterdam. Da werden wahrscheinlich nicht so viele Hörer sein.
Aber in Berlin sind wir dann.
Genau, auch. Im Oktober sind wir bei der Comic-Con Berlin. Soweit ich weiß, haben wir auch ein paar Hörer aus der Stadt. Und da dürft ihr auch sehr, 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 sehr gern mal zu uns kommen und Hallo sagen. Den genauen Standort und wo wir sitzen, geben wir dann bekannt.
Wenn es soweit ist, es dauert noch ein
bisschen. Genau, und die Comic-Con-Veranstalter dort sind leider nicht so flink wie die in Stuttgart, die einen immer schon ein halbes Jahr vorher die Standnummer nennen. Deswegen, ja, werden wir euch auf jeden Fall aber informieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. André wird doch jetzt zuerst mal ein nettes Feedback von Sven Hilberger vorlesen.
Genau, der Sven. Das ist schon, deswegen sage ich, schon ein bisschen älter. Wie gesagt, sorry Sven. Wir haben es echt ein bisschen verpeilt. Du hattest uns nämlich damals ein bisschen Feedback geschickt zu unserer 10. Episode, dem russischen Schlafexperiment. Stammhörer erinnern sich. und der gute Sven, ich trage es einfach mal vor, was er uns geschrieben hat. Und zwar, ich sag's immer, falls ihr was hört, unsere Katzen fauchen sich gerade an, bespringen sich neben uns. Ihr kennt das Spiel. Nicht stören lassen. Also, Sven schreibt uns, ich bin 24 und habe auch die Fähigkeit, meine Träume zu beeinflussen. Kurzer Einhaker, wir erinnern uns, wir hatten über das Thema Schlafparalyse, Klarträumen und so weiter gesprochen. Darauf spielt er hier an. Er kann seine Träume beeinflussen. Ich habe mir das irgendwie im Teenie-Alter selbst beigebracht, weil ich eine Zeit lang krass Probleme mit Albträumen hatte. Das ist nicht so gut. Hat wirklich sehr gut geholfen und verhilft immer wieder zu schönen Träumen. Das klingt schon wieder
das
besser.
Das klingt fantastisch.
Und dann noch zur Schlafparalyse. Das ist mir auch tatsächlich einmal passiert. Das war wirklich keine schöne Erfahrung. Ich hatte zwar das Glück, dass ich keine Halluzinationen hatte, aber dass ich nicht bewegen können, das reicht schon, um panisch zu werden. Ja, das glaube ich gerne.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Also Sven, unser Beileid, das ist nicht geil.
Das klingt gruselig.
Das möchten wir nicht haben, nee. Ich dachte kurz ernsthaft, dass ich vielleicht im Schlaf gestorben bin und meinen Körper noch nicht verlassen habe. Okay, das möchte man auch nicht haben. Aber bevor mir das passiert ist und ich dann danach bei Google ein bisschen geschaut habe, auch gar nicht gewusst, dass sowas passieren kann. Ich hoffe jedenfalls, dass mir sowas nicht noch einmal passiert.
Ja, Sven, das kann ich mir vorstellen.
Das wünschen wir dir auf jeden Fall auch.
Ja, das hört man aber häufiger. Es gibt ja auf Netflix auch eine Doku über Schlafparalyse und das passiert ja vielen Leuten wirklich völlig unbewusst. Manche versuchen es ja zu erzwingen mit dieser Schlafparalyse. Also manche trainieren ja da richtig für und schreiben Traumtagebuch und sowas. Da gibt es ja richtige Internetanleitungen. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die da Tatsache gar nichts für können und für die ist das auch der absolute Horror.
Ja, ja.
Besonders wenn du dann halt so gruselige Halluzinationen hast. Ich stelle mir das unfassbar, also echt fies vor.
Ja,
einfach.
Ja, wie gesagt, wenn ihr die 10. Episode noch nicht gehört habt, tut es. Genau. Da ging es nämlich genau um das Thema.
Genau, und falls ihr mal Erfahrung mit Schlafparalysen gemacht habt, auch gern Feedback.
Ja, deswegen, also macht's wie Sven, wenn ihr uns was zu sagen habt über unsere Themen, auch wenn es einfach was ganz Persönliches ist, ihr könnt es uns gerne schreiben. Wir fragen euch natürlich, ob wir das hier nennen dürfen. Das machen wir natürlich, das haben wir natürlich bei unseren zwei heutigen Feedback-Gästen quasi auch gemacht. Wenn ihr nicht wollt, dass wir euch hier irgendwie benennen oder dass wir eure Geschichte erzählen, dann machen wir es natürlich nicht, aber natürlich, wenn ihr Feedback gebt, dann nehmen wir es gerne mit in den Cast.
Genau. Also vielen Dank, Sven, auf jeden Fall.
Das war Sven. Danke, Sven. Weiterhören. Du bist ein guter Typ. Weiter so.
Genau. Super. Und ich lese dann mal ein Feedback von Michael vor. Das kam zur SCP-Folge, beziehungsweise war es ein generelles Feedback, was dann bei dem Thema SCP aufkam. Und ich lese es einfach mal vor. Hi, ihr beiden. Ich bin Hörer der ersten Stunde. Ich finde euren Podcast einfach super. Das liegt daran, dass ich auch ein großer Grusel- und Horrorfan bin. Beschäftige mich auch viel mit urbanen Legenden. Ihr bringt den Hörer mit sympathischen Auftreten und gut recherchierten Wissen Gruselspaß näher. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal über das Fahrstuhlritual sprechen würdet, beziehungsweise würde ich auch gerne einer Folge lauschen, wo ihr über eigene gruselige Ereignisse redet, die ihr selbst erlebt habt. Franzi hat ja schon mehrmals angeteasert, dass so einiges Gruseliges in ihrer Ausbildung passiert ist. Ja, das stimmt, das ist wirklich passiert. Ja, die Folge ist auf jeden Fall in Planung.
Die machen wir, ja.
Genau, und außerdem hat er noch gesagt, dass wir sehr gern mehr SCPs machen sollen. Das haben uns tatsächlich auch mehrere Leute geschrieben, dass das echt ein interessantes Thema ist. Also ja, kann man ja ab und zu mal so eine SCP-Folge rein.
Ja, haben wir jetzt mal schon gesagt, wir überlegen einfach noch, wie wir das machen, in welchem Umfang. Also ihr merkt ja, wir haben ja gerade aktuell leider schon Schwierigkeiten, wirklich unsere zwei Wochen, unsere normalen Folgen hochzuladen bzw. aufzunehmen. Da noch dann quasi zusätzlich noch immer diese SCPs. Wir würden es gerne machen. Haben wir auch schon euch ja auch Social Media auch gefeedbackt. Wir müssen einfach gucken, wie wir es zeitlich schaffen, ob wir da irgendeinen Weg finden. Aber ja, wir
würden es gerne. Steht auf jeden Fall auf der Liste.
Wir gucken, wie wir das hinkriegen. Und dieses Fahrstuhlritual, das habe ich tatsächlich mal gegoogelt, das kann ich gar nicht.
Ich kenn's glaube auch nicht.
Was Michael hier benannt hat. Es ist auch eine Urban Legend. Das habe ich mir mal aufgeschrieben, das werden wir mal recherchieren und ja, klar, wenn du dir das wünschst, dann nehmen wir das gerne mal mit rein auf jeden Fall. Genau. Müssen wir uns mal mit beschäftigen, weil das sagt uns beiden jetzt erstmal so nichts, aber ich habe das schon mal ein bisschen, ich habe es auf jeden Fall gefunden, worum es geht, also wir werden uns da mal einlesen und kommt auf die Themenliste definitiv.
Genau.
Ja, danke jedenfalls Michael für dein cooles Feedback.
Genau, und auf jeden Fall die Folge mit dem eigenen gruseligen Erlebnissen. Die kommt auf jeden Fall auch noch. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Umfrage starten, dass ihr uns auch noch Erlebnisse zuschicken könnt. Also wenn sie die Folge sich nähert, werden wir uns nochmal dazu.
Genau, das kommt rechtzeitig, genau. Dann könnt ihr uns nämlich eigene Erfahrungen, wenn ihr welche habt, mit irgendwelchen.
Folge.
Genau. Dann dürft ihr quasi teilhaben. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Das rufen wir aber rechtzeitig auf, damit ihr uns dann quasi rechtzeitig, bevor wir die Folge noch dann aufnehmen, damit ihr uns dann eure Ereignisse oder wie auch immer schicken könnt.
Genau.
Mehr dann dazu auf Social Media.
Genau. So, und jetzt genug mit dem Vorgeplänkel.
Reicht's.
Genau, jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema. Und zwar?
Ja, das heutige Thema ist eine Kinderfernsehsendung. Genau. Das haben wir auch schon mal auf Social angeteasert. Ein paar Leute sind auch schon drauf gekommen. Und zwar geht es um Candle Cove.
Genau, und wir haben uns, um euch diese Creepypasta mal näher zu bringen, ein paar Podcast-Kollegen rangezogen, die uns tatkräftig dabei unterstützt haben, diese Creepypasta so gut wie es geht zu vertonen. Entschuldigung.
Wir brauchten nämlich ein bisschen Unterstützung, genau, weil die spielt sich quasi, werde jetzt gleich hören, ihr kriegt gleich wieder einen schönen Einspieler, das hatten wir das letzte Mal ja nicht. Diesmal haben wir wieder einen vorbereitet für euch. Es geht da um einen Chatverlauf in einem Forum.
Genau.
Und
sehr alt.
Aber da wir uns eben dachten, ja, da hat man natürlich verschiedene User. Wenn wir die jetzt hier einsprechen, das ist ja ein bisschen doof. Deswegen haben wir uns aus unserem guten Podcast-Netzwerk Freunde und Kollegen geholt, die das Ganze mit uns ein bisschen zusammen eingespielt haben, sag ich mal.
Genau. Also viel Spaß beim Hören und vielen Dank an unsere Miterzähler.
Danke an unsere Kollegen und ihr hört jetzt
Candle
Cove. Creepypasta. Candle, genau. Das ist nur mit einer dunklen, verrauchten Stimme.
Candle Cove.
Also, hört rein.
Net Nostalgia Forum. Fernsehen lokal. Skyshale 033. Betreff Candle Cove. Lokale Kindersendung.
Erinnert sich noch jemand an diese Kindersendung? Sie ist Candle Cove und ich muss damals 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein. Ich habe nirgends Hinweise dafür gefunden, also glaube ich, dass es auf einem lokalen Sender um 1971 oder 1972 gewesen sein muss. Ich lebte zu der Zeit in Ironton. Ich weiß nicht mehr genau, auf welchen Sender, aber ich erinnere mich, dass es zu einer merkwürdigen Zeit so um 4 Uhr nachmittags kam.
Mike Painter 65, Betreff Re Candle Cove, lokale Kindersendung.
Das kommt mir wirklich bekannt vor. Ich bin in der Gegend um Ashland aufgewachsen und war 9 Jahre alt. Das war dann 1972. Candle Cove. Ging es da um Piraten? Ich erinnere mich an eine Piratenmarionette am Eingang zu einer Höhle, welche zu einem kleinen Mädchen sprach.
Skyshale 033. Betreff Candle Cove, lokale Kindersendung.
Genau. Okay. Ich bin doch nicht verrückt. Ich erinnere mich an Pirat Percy. Ich hatte immer irgendwie Angst vor ihm. Er sah so aus, als wäre er aus Teilen anderer Puppen gebaut. Richtig low budget. Sein Kopf war der einer Babypuppe aus Porzellan. Sah wie eine Antiquität aus, welche nicht auf seinen Körper gehörte. Ich erinnere mich nicht an den Sender, glaube aber nicht, dass es WTSF war.
Jaren 2005. Betreff Re Candle Cove. Lokale Kindersendung.
Sorry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe, aber ich weiß genau, was du meinst, Skyshale. Ich glaube, Candle Cove lief nur ein paar Monate, 71, nicht 72. Ich war 12 und habe es ein paar Mal mit meinem Bruder geguckt. Es lief auf Kanal 58, was auch immer das für ein Sender war. Meine Mom erlaubte mir, es nach den Nachrichten anzuschauen. Lass mal sehen, woran ich mich noch erinnere. Die Serie spielte in der Candle Cove und handelte von einem kleinen Mädchen, das sich vorstellte, Piratenfreunde zu haben. Das Piratenschiff hieß Laughingstock und Pirat Percy war kein sehr guter Pirat, da er sehr leicht zu erschrecken war. Und ständig spielte Orgelmusik. Ich erinnere mich nicht genau an den Namen des Mädchens. Janice oder Jade oder so. Ich glaube, sie hieß Janice.
Skyshale 033. Betreff Candle Cove, lokale Kindersendung.
Danke, Jaren. Erinnerungen kehrten zurück, als du Laughingstock und Kanal 58 erwähntest. Ich erinnere mich daran, dass der Bogen des Schiffes ein grinsendes Gesicht war, dessen Unterkiefer unter Wasser stand. Es sah so aus, als würde es die See verschlingen und es hatte eine schreckliche Edwin-Stimme und Lache. Ich erinnere mich noch genau, wie nervig es war, als sie von der Holz-Plastik-Version zur sprechenden Puppenversion gewechselt haben.
Mike Painter 65, Betreff Re Candle Cove, lokale Kindersendung.
Jetzt erinnere ich mich. Erinnerst du dich noch daran, Skyshale?
Du musst hineingehen.
Skyshale 033. Betreff Candle Cove, lokale Kindersendung.
Mike, ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Ja, ich erinnere mich. Das hat das Schiff immer zu Percy gesagt, wenn er an einem gruseligen Ort war, wie zum Beispiel einer Höhle oder einem dunklen Raum, in dem ein Schatz war. Und die Kamera ging nach jedem Wort näher an sein Gesicht heran. Du musst hineingehen. Mit seinen schielenden Augen und den Angelschnüren, welche seinen Mund öffneten und schlossen. Uah, es sah so billig und schrecklich aus. Erinnert ihr euch noch an den Bösewicht? Sein Gesicht bestand nur aus einem Schnauzer über sehr langen, schmalen Zähnen.
Kevin Hart, Betreff, Re, Candle Cove, lokale Kindersendung.
Ganz ehrlich glaubte ich ja, dass Pirat Percy der Bösewicht war. Ich war ungefähr 5, als die Show lief. Der Horror.
Jaren 2005. Betreff Re Candle Cove. Lokale Kindersendung.
Diese Puppe mit dem Schnauzer, das war nicht der Bösewicht. Das war sein Gehilfe, Horace Horrible. Er hatte auch ein Monokel. Ich dachte immer, das würde bedeuten, dass er nur ein Auge hätte. Ach ja, der Böse war eine andere Marionette. Der Skin Taker. Ich kann nicht fassen, was unsere Eltern uns haben schauen lassen.
Kevin Hart, Betreff, Re, Candle Cove, lokale Kindersendung.
Oh Gott, der Skin Taker. Was für eine Kinderserie haben wir den geguckt. Ich konnte nie auf den Bildschirm gucken, wenn der Skin Taker da war. Er kam immer aus dem Nichts. Einfach ein dreckiges Skelett, das diesen braunen Zylinder und das Cape trug. Und seine Glasaugen, die zu groß für seinen Schädel waren. Jesus Christus.
Skyshale 033, Betreff, Candle Cove, lokale Kindersendung.
Waren sein Hut und sein Cape nicht total merkwürdig zusammengenäht? Sollte das Kinderhaut sein?
Mike Painter 65, betreff Re Candle Cove, lokale Kindersendung?
Ich glaube schon. Und sein Mund öffnete und schloss sich nicht, sondern sein Unterkiefer ging nur vor und zurück. Ich erinnere mich daran, wie das kleine Mädchen fragte, warum bewegt sich dein Mund so? Und der Skintaker schaute nicht das Mädchen, sondern die Kamera an und sagte,
um deine Haut zu malen.
Skyshale 033, betreff Candle Cove, lokale Kindersendung.
Ich bin so erleichtert, dass sich noch andere an diese schreckliche Sendung erinnern. Ich hatte damals immer diesen fürchterlichen Albtraum, in dem, nachdem der Jingle endete und die Show ins Schwarz überblendete, alle Charaktere da waren. Die Kamera schnitt zu jedem einzelnen Gesicht und sie alle schrien und machten spastische Bewegungen. Nur am Schreien. Das Mädchen stöhnte und weinte, als ob sie das Ganze schon Stunden durchmachen musste. Ich wachte häufig von diesem Albtraum auf. Meistens habe ich mich nass gemacht, wenn ich ihn hatte.
Kevin Hart, betreff Re, Candle Cove, lokale Kindersendung.
Ich glaube nicht, dass das ein Traum war. Ich erinnere mich daran, dass das eine Episode war.
Skyshale 033, betreff Candle Cove, lokale Kindersendung.
Nein. Nein, das ist unmöglich. Es gab keine Handlung oder so. Sie standen einfach nur rum und schrien und weinten während der ganzen Episode.
Kevin Hart, betreff Re, Candle Cove, lokale Kindersendung.
Vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil du es erwähnt hast, aber ich schwöre zu Gott, dass ich mich daran erinnere, was du beschrieben hast. Sie schrien nur.
Jaren 2005, betreff Re, Candle Cove, lokale Kindersendung.
Oh Gott, genau, das kleine Mädchen, Janice, ich erinnere mich, wie sie zitterte. Der Skintaker schrie durch seine knirschenden Zähne und sein Kiefer schwang so wild umher, dass ich dachte, er würde von seinen Schnüren fliegen. Ich schaltete aus und das war das letzte Mal, dass ich diese Serie gesehen habe. Ich bin zu meinem Bruder gerannt, um es ihm zu erzählen, aber wir waren nicht mutig genug, um den Fernseher wieder anzuschalten.
Mike Painter 65, betreff Re Candle Cove, lokale Kindersendung.
Ich habe meine Mom heute im Altersheim besucht. Ich fragte sie über die frühen 70er, als ich 8 oder 9 war, aus und fragte sie, ob sie sich an eine Kinderserie namens Candle Cove erinnern könne. Sie sagte, sie wäre überrascht, dass ich mich daran auch erinnern könne, und ich fragte sie, warum. Sie antwortete, weil ich es immer merkwürdig fand, dass du sagtest, ich werde jetzt Candle Cove schauen, Mom. Und dann hast du den Fernseher auf ein weißes Rauschen gestellt und dir das dann 30 Minuten lang angeguckt. Du hattest wirklich viel Fantasie mit deiner kleinen Piratensendung.
So, lala, das war also Candle Cove, die Creepypasta. Ja,
ja, das möchte man als Kind nicht sehen, was das stimmt. Oder auch nicht sehen, oder was immer auch da los ist.
Viele, die sich mit Creepypasta auskennen, werden die vermutlich auch kennen, denke ich, weil sie ist jetzt auch eine derjenigen, die halt auch häufiger empfohlen wird, muss man sagen. Ja, und das ist auch mal wieder eine Creepypasta, wo es tatsächlich mal eine Ursprungsgeschichte zu gibt, beziehungsweise wo man den Ursprung mal relativ nachvollziehen kann. Genau, denn diese Creepypasta wurde am 5. Juni 2009 von dem Webcartoonisten beziehungsweise Autor Chris Traub hochgeladen. Und zwar nicht auf 4chan oder auf diesen typischen Creepypasta-Seiten, sondern auf seiner eigenen Homepage namens icoreforce.com. Icoreforce ist eine fiktive Stadt in West Virginia, die sich der Gute selbst ausgedacht hat. Und in dieser Stadt spielen diese ganzen Geschichten, die er schreibt. Also er hat so, sich sozusagen da so ein eigenes Universum aufgebaut. Mhm. Und dieser spielt dann halt auch Candle Cove. Man muss sagen, dass die Webseite leider nicht mehr aktuell ist. Die ist seit 2012 nicht mehr aktualisiert worden. Aber er hat eine neue Homepage und die heißt einfach ganz simpel christraub.com. Ja, die Idee dazu, also zu dieser Creepypasta, kam durch einen Artikel der Satire-Seite The Onion. Die nennt sich, also der Artikel heißt Area 36-Year-Old Still Has Occasional Litzmere Nightmare. Habe ich das richtig vorgelesen?
Ja.
Sehr gut. Ich habe das vorhin einmal in der Testaufnahme vorgelesen und es klang richtig erbärmlich.
Da klang es wie der Markenname von irgendeinem schlechten Toaster.
Ja. Genau. In diesem Satireartikel geht es um einen 36-jährigen Grafiker namens Piet Meier, der seit seiner Kindheit von Albträumen geplagt ist. Und diese drehen sich auch, also die hängen mit einer Serie namens Lidsville zusammen, die in den 70er Jahren ausgestrahlt wurde. Genau, also das erinnert ja auch sehr an die Creepypasta, weil da dreht sich das ja auch um die 70er. Genau. Der Gute hat sich außerdem auch durch den Horrorautor H.P. Lovecraft inspirieren lassen. Da es ja in Lovecrafts Geschichten, wer es kennt, weiß es ja nicht um diesen Gewalthorror geht, sondern ja eher um diese unbekannten Mächte. Das ist halt so dieses Unbekannte, das ist, was gruselt.
Angst vor dem Unbekannten, genau. Das hat er so ein bisschen übernommen.
Genau, da lassen sich ja viele Autoren von inspirieren oder auch viele Creepypasta-Autoren, weil es einfach, finde ich, so ein sehr, ja, es ist einfach eine gute Inspirationsquelle beziehungsweise eine gute Richtquelle, an der man sich da orientieren kann. Genau, eine noch weitere Inspiration war außerdem der Autor Stephen Milhauser. Der gute Mann ist ein Pulitzer-Preisgewinner von 1997.
Allerdings kein, also er ist kein Horrorautor. Das ist, also der macht ganz normale Geschichten, aber ja, vom Schreibstil und so weiter wohl hat er sich inspirieren lassen. Die Infos stammen übrigens aus so einem Interview, aber da hören wir gleich noch mehr auch zu
genau. ihm. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall hat er da 2009 diese Geschichte hochgeladen und ja, diese wurde dann relativ schnell populär, denn schon in der zweiten Hälfte 2009 wurde begonnen, in Horrorforen wie 4chan und so weiter über diese Geschichte zu diskutieren, wie das immer ist. Und das hat dann, wie das so ist, wie wir das ja schon von anderen Creepypastas kennen, hat das dann wieder eine sehr krasse Eigendynamik angenommen. Mhm. Also dann gab es natürlich Leute, die haben behauptet, nein, das ist gar keine Creepypasta, die gibt's wirklich, diese Serie. Und
es fing eigentlich verspätet dann erst dieser klassische Creepypasta-Algorithmus anzuspielen. Also es fing an als normale veröffentlichte, ja, es war, also auf der Webseite war klar, dass es fiktiv ist, weil das ist einfach, das war seine Autorenseite. Genau. Aber quasi verspätet, als die Geschichte dann in diese typischen Creepypasta vorne rein ist, dann fing erst das an von wegen so, das ist echt und so weiter. Also es begann gar nicht mit dem ursprünglichen, also Creepypasta, wissen wir mittlerweile nach 12 Folgen, fängt eigentlich damit an, dass jemand verkauft, es wäre echt. Genau. Das war hier aber nicht der Fall, sondern das haben die Leute erst daraus gemacht. Das ist eigentlich das Besondere hier dran.
Genau, wie halt so ein bisschen bei der Blue Whale Challenge. Das war ja auch so eine Geschichte. Genau, der gute Straub hat ein Interview gegeben auf einer Seite namens kindertrauma.com.
Genau, das ist auch gerade, da standen auch eben die Infos her mit der Inspiration.
Genau. Dort hat er nämlich auch ausgesagt, dass er wollte, dass Candle Cove eigentlich ein Mythos bleibt, aber dass er, ja, sich natürlich auch als Autor sieht, also lieber als Autor sieht, diese Geschichte dann lieber selber weiterführt, als dass es dann halt im Netz so weitergetragen wird und weitergeführt wird.
Ja, er fand es halt wohl irgendwie cool an sich. Natürlich, das ist also klar, wenn deine Geschichte plötzlich voll spreadet und viral geht, findest du es nicht cool. Aber was er nicht cool fand, ist, dass dann, ja, er hatte keine Kontrolle mehr darüber. Ja. Das ist, als ob du halt irgendwas aus der Hand gibst und es ist.
Er hat auch netterweise gesagt, dass es ja von, es gibt tatsächlich von Candle Cove wohl auch, Pornogeschichten. Und wie heißt diese berühmte Regel? Also es gibt ja auch wohl Candle Cove Pornos.
Rule 34 ist diese typische 4chan-Regel oder diese Internet-Regel, diese nicht niedergeschriebene. When it's existing, there's porn of it. Genau. Also, ne, wenn es existiert, dann gibt es davon irgendwo irgendwas, jemand, der daraus irgendwas Pornografisches gemacht hat. Und ja, auch Candle Cove ist da wohl anscheinend irgendwo betroffen.
Ja. Was ziemlich gruselig ist. Genau, mittlerweile gibt es auf creepypasta.com unter anderem auch 50 verschiedene Candle Cove-Geschichten anderer Autoren und es gibt außerdem dazu noch unfassbar viele Fanarts auf DeviantArt und Tumblr. Zu den Geschichten muss man sagen, dass halt, ja, ich finde persönlich, das Original ist das Beste, weil es gibt halt auf creepypasta.com und creepypasta.de bei solchen, ja, sage ich mal, weitergeführten Geschichten, die sind meistens leider nicht so gut. Ohne die Autoren schlecht machen zu wollen, aber ja, da schreiben ja auch sehr viele sehr junge Leute und naja, ich habe da jetzt keine gefunden, die ich so krass weiterempfehlen kann. Aber falls ihr eine kennt oder selbst mal eine geschrieben habt, könnt ihr uns das gerne mal zuschicken, da können wir das natürlich nochmal aufnehmen. Genau. Also das ist halt wieder eine Creepypasta, wie man merkt, die ja sehr, 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 sehr populär geworden ist.
Genau. Ja, und in diesem guten Interview hat der Chris auch noch was anderes fallen lassen. Das haben wir auch noch mit raus uns da gezogen, weil das irgendwie, es war erstens interessant und zweitens spiegelt es vielleicht auch ein bisschen wieder so, woher sein Hang zum Horror, vielleicht ist er auch ein bisschen geprägt worden. Und zwar ging es darum, er wurde gefragt, was denn so hat, ob er ein persönliches, weil es halt natürlich um Kinder und Kinderserien ja auch geht, ob er ein persönliches Kindheitstrauma irgendwie erlebt hat, selber im Fernsehen oder irgendwas. Und das hat er bejaht. Denn er hat ja eine eine Szene oder eine Episode einer Serie im Kopf, meint er sein Leben lang schon. Und zwar hat er als Kind auf dem Sender ABC, das ist ein US-Sender, den gibt es ja auch heute noch, da gab es so eine Reihe, die ist After-School-Special, das war wahrscheinlich für die Kids gedacht, wenn die aus der Schule kommen, damit die nachmittags irgendwie was zu glotzen haben. Und das hieß Cousin Kevin. Und da ging es um einen, das in dieser Serie ging es um einen kleinen Jungen, der ist der Protagonist, und der kann durch seine Vorstellungskraft, kann er Dinge real werden lassen. Ist jetzt nichts, ne? Also sowas gibt's ja auch, was gab's ja auch schon, oder gibt's auch schon, ist jetzt nichts groß Bewegendes. Aber in einer dieser Episoden hat er sich und seine Babysitterin, die war so der weibliche Lead, die immer dabei war, hat er sich mit ihr zusammen in die Arktis gedacht. Also sie haben sich dann in die Arktis teleportiert durch seine Gedankenkraft. Und dort wurden die beiden dann von 10 Meter großen Pinguinen angegriffen.
Ich mag Pinguine.
Ja, die wahrscheinlich nicht. Nee, die zu dem giftigen Schleim spuckten und ansonsten auch relativ monströs waren, nicht so süß wie die normale Pinguine, wenn man sie kennt. Und ja, er meinte halt, die Episode hat sich bis heute einfach in sein Hirn gebrannt. Das war so sein, sein Essmoment, weißt du, sein Clown-Moment. Also das hat ihn bis heute irgendwie geprägt. Und ich sage ja, vielleicht hat ihn das ja auch wirklich zu der Candle Cove-Geschichte damals ein bisschen inspiriert, so noch ein bisschen, weil er das im Kopf hatte.
Ja, er hat auch in diesem Interview kurz angedeutet, dass er halt findet, dass sich manche Autoren von Kinderserien vielleicht auch gar nicht so Gedanken darüber machen, wie Kinder
das auffassen.
Sowas auffassen, weil es gibt ja, ich weiß nicht, ich finde auch, es gibt ja es gibt so paar Serienmomente, wo ich dran denke, die ich als Kind unfassbar gruselig fand. So, du bestimmt auch, oder? Hast du gerade ein Beispiel für dich?
Also Serien jetzt generell gemünzt, also klar, natürlich gab es immer Serien, die irgendwie, wo man ja früher dachte, also wenn man die heute nochmal guckt oder sich heute Episoden davon nochmal anschaut oder Ausschnitte, dann denkt man auch so, boah, das war aber irgendwie, war das so richtig für Kinder war es ja gar nicht, ne? Also teilweise doch ein bisschen düster und so weiter. Aber also von der Serie her jetzt direkt nicht. Ich hatte früher, ich weiß nicht, ob es dann durch die Serie kam so ein bisschen oder woher das dann so kam, aber ich hatte früher mal so einen wiederkehrenden, tatsächlich einen Albtraum, das ist nicht übertragen, ja, sondern tatsächlich einen Albtraum, der aber quasi darauf beruht, denn ich hatte einen Albtraum von Batman.
Okay.
Als Kind. Oder zumindest glaube ich, dass es Batman war. Es ist nicht ewig her. Habe ich immer wieder einen Traum gehabt. Da war ich auf irgendeinem, keine Ahnung, es war so eine Art Schrottplatz oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall alles total düster. Und da stand so ein Wohnmobil, so ein silbernes. Und irgendwie, es war ganz dunkel. Und plötzlich ging dann immer so quasi, also konntest die Tür, so ein Spalt unten. Dann ging da immer Licht an. Dann hast du irgendwie so ein bisschen Rauch gesehen. Und dann kamen so quasi die zwei die Füße, die Stiefel, und dann hast du so das Cape so gesehen da unten, so also unter dem Türschlitz so durch, so quasi. Und ich glaube, das war das Batman-Cape. Und irgendwie, ich glaube, vielleicht habe ich als Kind irgendwie die Batman, es kann nicht diese Realserie gewesen sein, hier mit Boom, Zack, Pow. Ich glaube, dafür war es so lächerlich. Also ich glaube dann eher, dass ich die Zeichentrickserie gesehen habe, die doch auch relativ düster auch so war, ne, die ProSieben, glaube ich, immer früher lief, die immer. Ich glaube, daher hatte ich das, ja. Ich habe immer diesen komischen Schrottplatztraum 30 Mal in der Woche gehabt, irgendwie.
Ach, krass.
Bei dir irgendwie, oder bei dir irgendwas?
Ich kann mich auf jeden Fall an eine Serie erinnern, wo es eine Folge gab, die mich echt fertig gemacht hat, und zwar war das Tatsache, ich liebe halt Ariel die Meerjungfrau, muss man sagen, und es gab ja früher auf Super RTL eine Ariel die Meerjungfrau Disney Zeichentrickserie. Und die war eigentlich immer super cool, aber es gab eine Folge, ich weiß auch nicht mehr ganz, worum es ging. Ich glaube, es ging um ein Vieh, also um so ein Monster, was den Leuten das Lachen rausgesaugt hat. Und das war wie so ein, das war wie so ein dicker schwarzer Schwamm mit unfassbar spitzen Zähnen. Und das hat sich, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob der sich auf die Köpfe gesetzt hat, auf jeden Fall war das unfassbar gruselig, weil dieses Vieh wirklich, wirklich übel aussah. Ich muss mir das angucken, wahrscheinlich lache ich da heute drüber und denke mir, okay, so schlimm sieht's gar nicht aus.
Aber das ist ja der Punkt.
Also aber als Kind weiß ich noch, dass ich immer so, wenn diese Episode kam, ich habe sie nie geguckt, weil ich so Angst davor hatte. Und da, ich glaube, sie konnte nicht mehr lachen und hat das am Ende aber wieder gewonnen. Mhm. Oder das Vieh kam, wenn sie gelacht hat. Und das waren, glaube ich, zwei verschiedene Episoden. Ich glaube, es gab eine, wo, wenn sie gelacht hat, dann hat die Erde gebebt und alles ist kaputt gegangen. Aber es gab auf jeden Fall auch eine Episode mit so einem Monster-Vieh.
Ja, das mit dem Lachen-Clown, das sagt mir irgendwas.
Genau, aber es gab.
Aber das ist ja das beste Beispiel, gerade bei so einer Serie. Die werden ja halt von Erwachsenen gemacht. Und ich glaube, dass du als Erwachsener oft einfach unterschätzt, was Kindern schon irgendwie Angst auslösen kann. Das kann ja was ganz Banales sein. Ja. Und deswegen glaube ich, es gab schon einige Serien irgendwie, die schon irgendwie, wenn du heute mal guckst, denkst du so, okay, für Kinder.
Das ist wie die Dinos, die waren ja teilweise auch echt ganz schön hart.
Die Dinos?
Die Dinos. Finde ich so.
Ja, die waren ja, die Dinos waren vor allem total systemkritisch und so weiter und medienkritisch.
Das stimmt.
Das raffst du als Kind einfach halt nicht, aber das war teilweise, also die Serie wurde ja auch abgesetzt, weil das Disney irgendwann zu kritisch wurde. Weil die, die haben ja sehr viel Konsumkritik geübt, Fernsehkritik. Es ging immer darum, dass hier der Earl zu viel Fernsehen geguckt hat und so, und er wurde ja super leicht beeinflussbar durch den Fernseher. Mhm. Dann hatten sie die Folge, wo sie diese Appetitäffchen, wo sie die Rasse ausgelöscht haben, weil sie irgendwie fressen wollten, oder wollten die auslöschen, war ja nicht, am Ende nicht passiert, aber es war ja sehr kritisch so.
Ja, das stimmt. Was
hast du als Kind auch nicht verstanden?
Nee, das ist wahr. Nein, aber ich hatte auch wieder keine.
Stimmt, warte kurz. Wo du an Dinos sagst, es gab eine Folge, wie hieß der Sohn Robby, ne?
Ja.
Da war Robby ein Werwolf. So ein Werwolf.
Ja, stimmt.
Vor dem hatte
stimmt.
ich auch Angst.
Ja. Ja, das ist. Aber ja, für mich war das Ariel-Ding. Ich glaube, sonst fällt mir gerade nichts ein, wo Ariel die Meerjungfrau hat. Und ich hatte auch einen wiederkehrenden Albtraum. Und zwar habe ich immer einfach nur geträumt, dass ich. Wir haben damals, ich bin damals in richtig schönen Plattenbau aufgewachsen, im 6. Stock. Und ich habe immer geträumt, dass ich mich immer durch das Treppenhaus verfolgt. Mhm. So, dass mir einer mit einem Messer hinterher rennt. Und ich war dann irgendwann oben an der Tür und niemand hat aufgemacht. Und dann bin ich immer aufgewacht, als der Typ hinter mir stand.
Ich hatte immer den klassischen, also nicht so krass oft wie den Batman-Traum, aber ich hatte früher ab und zu mal diesen klassischen Hundetraum. Weil ich als Kind war fast von einem Hund angefallen wurde, von einem Fremden. Das haben wir dazwischen gegangen. Und das hat, glaube ich, echt einen ziemlichen Schock ausgelöst. Und da hatte ich auf diesen klassischen, kennst du ja diesen klassischen Hundetraum. Ich verfolge einen Hund, du kannst dich schnell wegrennen, ne? Und irgendwann so springt er dann und dann wachst du halt quasi auf.
Ja.
Den hatte ich ganz oft. Da wollte ich bei uns in die Einfahrt reinrennen zur Haustür, aber die Einfahrt wurde dann immer länger. Dieser ganz klassische, weißt du, Traum. So.
Und meine Mama, die hatte einen ganz krassen Albtraum als Kind, hat sie mir erzählt, sie hat immer geträumt, dass sie irgendwie durch einen Tunnel gehen musste. Und am Ende des Tunnels kam dann immer ein Mann mit einem großen Hund und einem Schlagstock. Den hat sie mal als Silhouette gesehen. Und dann wollte sie wegrennen, aber das ist dieses typische im Traum, dass du nicht wegrennen konntest.
Ja, das meine ich ja, das hatte ich ja.
Genau. Und sie hatte das halt auch, dass sie sich umgedreht hat und dass dann auch das immer länger wurde und sie nicht mehr aus dem Tunnel rauskam. Super gruselig. So. Ich glaube, solche Albträume hatte bestimmt jeder als Kind. Falls ihr sowas habt, schreibt uns gerne eine Mail. Wir sind sehr gespannt.
Ja, schreibt uns bei Social Media.
Oder auch mit Serien. Falls ihr dieses Vieh aus Ariel kennt, bitte gebt mir mal Feedback.
Schickt mal ein Bild.
Ja, nee, besser nicht. Bitte nicht. Nein, aber falls ihr solche Albträume habt,
Bitte fleißig Lachklau-Viecher an Franzi halt Ende mit Schrecken schicken.
Nein. Genau. Nein, aber nun back to topic. Das war ein kurzer Ausflug in die Welt der Kindheitsalbträume.
Ja, es wird mir eingefallen. Also,
Da konnten wir mal kurz
einklinken.
Ja.
Aber gut. Machen wir weiter in unserer kleinen Recherchestunde. Wir kommen jetzt vom Ursprung und vom Autor an sich, kommen wir jetzt zum sogenannten Kendall Cove Wiki. Hatten wir auch schon öfter hier in ein paar Folgen. Meistens entstehen, wenn irgendwelche von diesen Creepypastas oder Legends, wenn die quasi groß werden und ein Eigenleben entwickeln, dann bauen fleißige Fans dieser Geschichten eigene Wikis darüber. Also ein Ableger von Wikipedia, hatten wir auch bei den SCPs, die haben ja auch ein eigenes Wiki und so weiter. Und hier gibt's eben auch ein Fanmade Kendall Cove Wiki. Das ist also nicht von dem Autor, von dem Chris, sondern es ist eben von Fans dieser Geschichte entworfen und aufgebaut. Und ja, das erklärt quasi auch fiktiv die Entstehungsgeschichte dieser nicht existenten Serie. Also die haben quasi das Ganze weitergesponnen und haben einen eigenen Ursprung und eine eigene Origin-Story, wenn du so willst, um diese Serie gesponnen. Also ich erzähle jetzt mal ein paar Beispiele, dann wisst ihr schon, wie ich das meine. Zum Beispiel wird die Serie an sich, Kendall Cove, in dem Wiki so beschrieben, und zwar eine als experimentelle Puppenshow für Kinder, die eigentlich erst Pirate Place heißen sollte. Also zum Beispiel, das stimmt, also das hat der Chris nie geschrieben, das haben sich die Fans halt ausgedacht. Und sowas schreiben die eben in dieses Wiki. Also die sagen halt hier, die Serie hätte eigentlich Pirate Place heißen sollen. Und produziert wurde die Serie in Ironton, Ohio, laut dem Wiki. Und sie sollte einen avantgardistischen Bildungsauftrag mit Hilfe von neumodischen Techniken und visuellem Stil erfüllen. Also sie greifen hier auch so weit, dass sie einfach, sie tun so, als ob sie wüssten, was die Autoren dieser Serie eben für eine Intention hatten, überhaupt diese Serie zu schreiben. Sie sagen zudem, sie basiert lose auf der Kurzgeschichte The Knickerbocker's Tale von 1767. Auch das, wie gesagt, war bei Chris nie die Intention. Das hatten sich auch die Leute ausgedacht.
Übrigens, aber dieses Buch, das habe ich mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob es das wirklich gibt. Das findest du auch auf dem Zusammenhang mit Lovecraft-Geschichten, habe ich das gefunden.
Okay.
So mal ganz als Fun Fact. Ich habe nicht rausgefunden, ob, also ich glaube, das gibt es Tatsache.
Also es gibt's auf jeden Fall, aber ich habe da nicht mich reingelesen, was das jetzt genau ist.
Nee, ich habe da auch nochmal, da habe ich auch viel mit Lovecraft-Stories gefunden.
Okay.
So mal ganz als Fun Fact nebenbei.
Da müssen wir vielleicht nochmal nachrecherchieren. Das ist ja jetzt, haben wir unseren Auftrag nicht ganz erfüllt hier.
Shame.
Also da waren wir nachlässig. Ding, also das Knickerbocker-Tale gibt es aber auf jeden Fall, das Buch. Das haben sie hier als Referenz genannt. Würde aber ja wiederum, wenn wir auf das Interview von Chris zurückdenken, wieder Lovecraft, wenn das vielleicht in die Richtung geht. Mhm. Who knows? Wobei, gut, ich meine, Lovecraft war 1920 und nicht 1700. Da müsste man nochmal gucken. Wie gesagt, vielleicht müssen wir vielleicht nochmal nachrecherchieren. Das schreiben wir dann euch in unsere Schreckfacts, die wir fleißig per Social Media teilen, falls ihr die noch nicht kennt. Ne, da kriegt ihr immer kleine Fakten aus unseren Folgen aufbereitet. Dann werden wir das nochmal nachtragen. Das Wiki beschreibt darüber hinaus, wie die Serie angekündigt wurde. Also sie haben da das Vorspiel quasi noch sich dazu gedichtet. Bis hin zu Previews, also dass die quasi auch der Presse gezeigt wurden vorab und Meinungen zum Piloten, der Pilotepisode und weitere Details. Also die haben da wirklich halt alles so aufgeschrieben, als ob es die Serie halt komplett produziert so gegeben hätte. Also sehr viel Aufwand auch reingesteckt. Wie es ja oft bei diesen Wikis ist und wenn Fans da quasi freie Hand sich geben. Und die Pilotfolge der Serie lief nach dem Wiki am 19. Januar 1971, wurde die eben laut der Beschreibung zuerst mal ausgestrahlt und Staffel 1 lief von 1971 bis 1972 und Staffel 2 lief 1972 laut dem Wiki. Zudem, also das ist so die allgemeine Beschreibung und die allgemeine Vorgeschichte eben zu der Serie. Es werden aber auch zum Beispiel Charaktere eben der Serie einzeln genau beschrieben. Es gibt Zeichnungen eben, es gibt kleine Steckbriefe, Profile.
Ja, es gibt ja auch komplette Piratenbanden, die beschrieben werden.
Genau,
Schauplätze werden,
also
das ist riesengroß,
das haben wir
dieses
jetzt,
Wiki.
Das ist wieder wie auch bei SCP, viel zu viel, um das rauszuschreiben. Wir werden es natürlich verlinken. Das heißt, wenn ihr da Interesse noch habt, könnt ihr natürlich selber ins Wiki schauen und euch ein bisschen durchklicken. Deswegen, wir geben euch mal wieder nur ein paar Beispiele einfach, damit ihr einfach das große Ganze dahinter versteht. Wie gesagt, sie beschreiben hier auch Charaktere. Wir haben das jetzt mal rausgeschrieben anhand des Skin Takers, ne, der auch in der Creepypasta selbst ja vorkommt. Und der wird hier so beschrieben: Der Skin Taker ist eine Skelettmarionette, die aus dem Abyssal Kingdom stammt, einer Parallelwelt in Candle Cove, also einer Parallelrealität. Und der Skintaker wurde von einem weiteren Charakter namens Horace Horrible in die reale Welt hineinbeschworen. Also er kommt aus dieser Dimension quasi in die richtige Realität in der Serie. Und sein Äußeres wird beschrieben wie folgt: Er hat Glasaugen, die zu groß für seine Augenhöhlen sind. Er trägt einen Zylinder und einen Umhang aus der Haut seiner Opfer. Voll gut für eine Kinderserie. Mhm. Am auffälligsten ist, dass er einen Kiefer hat, der sich nur von Seite zu Seite bewegen kann. Und er erwähnt von sich selbst, dass sich sein Kiefer auf diese Weise bewegt, um Haut zu zermalen.
Sympathisch.
In einer Episode hat er zudem eine Frau, Mrs. Skintaker. Da diese Episode aber laut der Beschreibung im Wiki komplett in einem Traum spielt, also die ganze Episode ist quasi geträumt, ist der Kanon in diesem Wiki, dass es die Mrs. Skintaker gar nicht gibt, weil die wohl halt erträumt ist von ihm. Also er hat gar keine Frau. So, das ist zum Beispiel eine Beschreibung von dem Skintaker und so werden eben alle Charaktere, die sie da quasi in diese Serie, in dieses Universum reinnehmen, werden da so beschrieben mit eigenen Vorstellungen eben der Wiki-Betreiber. Wie gesagt, wir verlinken euch das alles. Wenn ihr die Creepypasta irgendwie spannend findet und dann noch mehr euch einlesen wollt, beziehungsweise, wie gesagt, es ist nicht der offizielle Kanon des Autors, sondern es ist eben dazu erdacht, aber es ist trotzdem sehr, sehr cool, weil es, man sieht wiederum auch hier, wie auch bei SCP, die Leute, die da Herzblut reinstecken, die sind einfach unfassbar so energisch da drin. Ja, die machen das, das sehr detailliert, es ist sehr umfangreich. Wie gesagt, die nehmen da Sachen auseinander, da würde man wahrscheinlich gar nicht dran denken, aber die beschreiben das einfach alles auf ihre Weise, wie sich das vorstellen. Also, wie gesagt, wer da einfach eintauchen ein bisschen will, dem ist das Wiki auf jeden Fall mal ans Herz gelegt. Wie gesagt, wird alles bei uns in den Shownotes verlinkt.
Auch wie und, bei, ja. So, das ist halt auch so in diesem Wiki, da gibt es auch eine Regelliste mit dem Hochladen und sowas. Ist auch sehr streng geschrieben, wie es halt ist, wenn du einen Artikel darüber schreibst.
Genau, also du kannst da nicht einfach irgendwas reinhacken, so, sondern genau, du musst dich da eben auch an die Spielregeln halten und an den Kanon des Ganzen, was sie da eben begonnen haben, damit da natürlich jetzt nicht jemand einfach reingrätscht und seinen eigenen Brei macht, sondern damit das natürlich alles nachher zusammenhängend stimmt. Aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr umfangreich, sehr aufwendig, ja, und wirklich gut gemacht, ja. Dann erzähl uns Franzi jetzt mal ein bisschen was über Medien allgemein, die mit der Candle Cove zu tun haben.
Genau. Also wie es halt so ist, wenn so eine Creepypasta sehr bekannt wird, das haben wir jetzt beim, beim Slenderman festgestellt.
Immer
auch,
wieder.
Genau, da auch bei den SCPs. Ja, die ganze, siehe YouTube, Fernsehen bleibt, ja, die finden, die ja merken natürlich, wenn irgendwas sehr gut ankommt. Und so gibt es Tatsache eine Fernsehserie, in der Candle Cove eine sehr große Rolle trägt, beziehungsweise eine sehr tragende Rolle. Und zwar nennt sich diese Fernsehserie Channel Zero. Das ist eine Anthologieserie, ähnlich wie American Horror Story, kann man sagen, wo jede Staffel ein eigenes Thema behandelt. Mhm. Und diese Serie wurde zuerst am 11. Oktober 2016 auf den Channel Sci-Fi in den USA ausgestrahlt. Und auch in Deutschland lief sie jetzt aktuell dieses Jahr an, und zwar am 15. Januar 2018 auf dem Channel TNT.
Also genau. Ein Sky Channel ist das ja, glaube ich.
Ne? Ja, ich glaube auch. Genau, und diese Serie umfasst der Zeit hat Sache schon 3 Staffeln, und die Staffel 1 dreht sich, die Lilling, um Candle Cove und heißt auch so. Die Serie umfasst, beziehungsweise diese Staffel umfasst 6 Folgen und wurde dann halt 2016, wie eben genannt, ausgestrahlt. Und in dieser Staffel geht es halt, ja, um das Candle Cove, also um die Serie. Die wird dort aber aus der Sicht eines Kinderpsychologen erklärt, der das Verschwinden seines Bruders aufklären möchte. Beziehungsweise das Verschwinden seines Bruders und auch andere Kinder. Und und da dreht es sich dann halt um die Candle Cove-Serie, dass die da wohl den Ursprung hat.
Genau, also ne, es wird nicht einfach die Serie, die wir jetzt aus der Story kennt, aus der Creepypasta kennt, verfilmt,
genau,
sie machen eine Serie in der Serie quasi, genau.
Genau. Ich habe witzigerweise bei der Comic-Con Stuttgart hatten sie auch eine Hörerin erzählt, dass sie die geschaut hat und nicht so gut fand, leider. Mhm. Wir selbst hatten noch keine Zeit reinzuschauen, weil ich fand, der Trailer sah eigentlich ganz interessant aus, aber ja, falls wir mal reinschauen, teilen wir euch das auf jeden Fall mit. Und die Serie schien aber, also die erste Staffel schien sehr gut anzukommen, denn 2017 folgte direkt die zweite Staffel mit weiteren 6 Folgen, und die dreht sich um das No End House, was auch eine sehr, sehr, sehr geile Creepypasta ist.
Die wir auch noch auf dem Zettel haben.
Definitiv, das ist Tatsache. Ich glaube, ich sag bei der Creepypasta, das ist meine Lieblings-Creepypasta, aber die ist Tatsache, kann man schon sagen, unter den Top 3, weil die ist äußerst fantastisch. Das No End House. Und da hat mir der Trailer Tatsache nicht so gut gefallen, weil das sieht ein bisschen aus wie so ein Teenie-Horror, weil da halt sehr viele in dieses No End House gehen, und in der ursprünglichen Creepypasta ist da nur einer, der reingeht. So als kleiner Fun-Fact.
Jetzt müssen wir die ja eigentlich bald machen, weil sonst lesen die Hörer alle vor, weil die jetzt natürlich geteasert sind. Und dann können wir sie nicht mehr überraschen.
Das müssen
wir sie leider bald machen.
Sehr gern, sehr gern, weil No End House kann ich sehr empfehlen.
Nein, aber lest nicht vor, das machen wir als erstes.
Ja. Nein, auf jeden Fall, die zweite Staffel dreht sich um das No End House. Und dieses Jahr, 2018, folgte dann direkt Staffel 3 mit wieder 6 Folgen. Und die nennt sich Butcher's Block. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Creepypasta sein soll. Ich habe davon noch nie gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch einfach jetzt auf die...
Wir haben recherchiert, wir haben nichts gefunden. Vielleicht ist es selbst, ist ab jetzt selbst erdacht. Genau. Ja.
Und 2019 wird dann auch die 4. Staffel erscheinen, wo das Thema noch nicht bekannt ist.
Also scheint ja wieder gut anzukommen da auf Sci-Fi.
Ja, und ich glaube auch sowieso, dass in Amerika Creepypastas einfach in anderen noch ein bisschen populärer sind als hier. Deswegen kommt die da wahrscheinlich so gut an, würde ich mal vermuten.
Vermutlich.
Ja, ich finde es aber auch, also ich finde es...
Wir werden es auf jeden Fall mal angucken. Wir haben schon gesagt, wir müssen das Thema irgendwo, müssen wir gucken, ob wir die irgendwo besorgen können, ob die irgendwie laufen.
Genau, auf jeden Fall. Finde ich es aber cool, dass solche Sachen halt einfach auch Einkehr in die...
Popkultur
haben. Ja, absolut. Ich finde, es ist cool. Es bietet sich ja auch an. Ich meine, letzten Endes kannst du eine geile Serie aus einem Thema machen und kannst dich einfach nur, musst gar nicht so viel mehr tun, sondern nimmst einfach
nur bestehende. Ob sie jetzt Comics da nehmen oder eben Videospiele oder was auch immer, also warum denn nicht da bedienen?
Ja, ja, nee, klar, ich finde das super. Ordnung, und wenn Creepypasta ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, sage ich mal.
Wie gesagt, ne, das haben wir ja damals bei der Slenderman-Episode schon gesagt, wenn der Slenderman-Film jetzt kommt und ja, auch wenn er vielleicht nicht gut wird, aber wenn der Erfolg hat irgendwie, vielleicht kommen sie echt auf den Trichter und stürzen sich da jetzt mehr in die Materie.
Ich bin mir leider ziemlich sicher, dass der.
Dann habt ihr es bei uns zuerst gehört. Ja. Genau, also das ist die Serie. Wer da TNT, wer Sky hat, wer PayTV hat, kann da ja mal reingucken. Wenn ihr die ja schon gesehen habt, wie gesagt, Franzi gerade sagt, dann gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr die fandet. Und ja, wir werden uns dann mal gucken, ob wir den Stream irgendwie zu Gemüte führen können. Und ich komme jetzt noch zu YouTube. Denn auch da tummelt sich ein bisschen, eigentlich gar nicht so viel, wie wir dachten. Aber da gibt es was ganz Besonderes und das werden wir euch auch verlinken, denn das solltet ihr euch angucken, das ist nämlich wirklich creepy. Und zwar gibt es auf YouTube gibt es die erste Folge der Candle Cove, jetzt passt auf, Serie aus der Sci-Fi-Serie. Also gerade schon gesagt, in der Staffel 1 geht es um eine, also diese Serie Candle Cove, die wir aus der Creepypasta jetzt kennen, die gibt es dort, die läuft da quasi im Fernsehen. Und beziehungsweise, die Kinder behaupten, sie würde im Fernsehen laufen, wie wir es eben gehört haben. Aber diese Serie wird da eben gezeigt. Also in der Sci-Fi-Serie gibt es diese animierte Kinderserie Candle Cove, wird da eine Episode von gezeigt. Und die gibt es auf YouTube,
diese erste Folge. Und die ist unfassbar gruselig. Genau.
Und die ist wirklich echt creepy, das ist wirklich gut gemacht. Das ist so, wie man sich wirklich, wenn man das liest, oder wenn ihr jetzt eben bei uns ja auch zu Beginn den Einspieler gehört habt, so stellt man sich diese Serie vor.
Ja, und vor allen Dingen haben sie auch Tatsache, weil zum Beispiel, was wir gerade beim Wiki hatten, diese Skintaker, diese Mundbewegung, haben sie auch genauso gemacht.
Also, das ganze Design ist da dran angelehnt, an diese Fan-Designs. Ja, das ist, oder beziehungsweise es kann auch gut sein, dass sie das aus der Serie übernommen haben. Jedenfalls, die haben das sehr gut ich glaube auch eher, dass es andersrum ist, ja. Also die haben es auf jeden Fall sehr gut abgebildet.
Schaut auf jeden Fall da mal rein.
Das ist echt cool. In den Shownotes, klickt rein, guckt euch das an. Das ist wirklich, also es ist echt gut gemacht, allgemein sowieso. Weil, wie gesagt, wenn man dazu dann die Creepypasta im Hinterkopf hat, das passt sehr, sehr gut. Das ist sehr gut abgebildet, so wie ich das vorstellen würde. Und es ist einfach total creepy und weird. Also wirklich sehr gut gemacht. Wie gesagt, gibt's unten in den Shownotes, verlinken wir euch. Und dann gibt es noch, dann gibt es auch noch ein Buch um die ganze Geschichte. Und zwar am 1. November 2015 veröffentlichte der gute Chris Straub, also der Autor der Creepypasta selbst, eine Kurzgeschichtensammlung namens Candle Cove and Other Stories. Und ist für 12 Euro auf Amazon erhältlich als Taschenbuch. Und darin, es ist quasi ein gesammeltes Werk von seinen Geschichten rund um Icar Falls und so weiter. Wer also einfach Candle Cove an sich nochmal schriftlich haben möchte und noch weitere Geschichten dieses Autors, der kann da für 12 Euro sich ein kleines Taschenbuch holen und ein bisschen Grusel-Stories sich nach Hause holen. Genau. Ja, und im Endeffekt, das war eigentlich schon alles.
Ja, das stimmt.
Ein recht knappes Thema. Insgesamt dann doch, ich hätte fast selber erwartet, dass da noch mehr im Rattenschanz hinterhängt, aber also das Thema ist schon nicht klein. Aber ja, ich meine, wir haben jetzt hier keine großartigen Referenzen natürlich aus unserem realen Leben irgendwie. Es ist natürlich schon, es geht ganz klar um diese erdachte Story. Und vor allem, wie gesagt, hier ist ja der Ursprung, ist ein Autor, ne? Also wir müssen nicht rätseln, wir mussten nicht 100 Wiki-Seiten, 100 Reddit-Seiten durchforsten, sondern es war halt alles schon mehr oder weniger da, ne?
Wobei es immer echt interessant ist, also wenn man so über Creepypasta recherchiert, man findet dann natürlich halt auf diesen so wie Know-Your-Meme-Seiten findet man immer sehr viel oder findet man halt immer viel über die Ursprünge. Aber zum Beispiel auf dieses Interview auf dieser Kindertrauma-Seite bin ich echt nur durch total Zufall gekommen.
Ja, stimmt,
manchmal muss man doch so ein bisschen wühlen, bis man mal so ein bisschen in die Materie geht. Das war gar nicht so leicht
zu finden. Ja, fand ich aber auch witzig, dass er überhaupt ein Interview gegeben hat. Also, wenn wir jetzt mal zurückdenken auf unsere anderen Episoden. Wir hatten bei dem Slenderman-Autor hatten wir Interviews, aber der ist ja auch nochmal dann durch sehr bekannt geworden. aber sonst.
Beziehungsweise durch den Slenderman-Bilderbearbeiter.
Genau. Aber so richtig, sonst die, so durch, also wenn rauszufinden war, wer es geschrieben hat, dann waren es meistens gesichtslose, Foren-User.
Ja, das ist echt schade, weil zum Beispiel es gibt eine Creepypasta, die wir eigentlich erst behandeln wollten und man hat leider außer der Geschichte nichts darüber gefunden. Und das war der Smile Dog. Ja. Tatsache auch eine Creepypasta, die ich unfassbar liebe. Wo ich trotzdem gerne mal eine Episode zu machen würde, aber man findet leider wirklich nichts darüber so richtig. Das ist echt schade. Es ist halt schwierig, wenn man nur eine Creepypasta ohne Hintergrund hat, ist es natürlich schwierig, da eine Episode rauszumachen, was echt, echt schade ist, weil ich kann die nur empfehlen, die ist richtig, die finde ich auch sehr gruselig. Aber vielleicht behandeln wir sie trotzdem mal.
Ja, wird er dann wirklich sehr kurz, wird dann ein Quickie, oder wir machen da vielleicht einfach so eine Bonus-Episode drüber, das überlegen wir uns mal. Aber ja, das ist halt der Punkt, also jetzt zum Beispiel, also in dem Fall jetzt hier war es halt so, dass wir einfach, du wusstest genau, wer es geschrieben hat, das war halt mal ein ganz neues Szenario irgendwie, du weißt, du musst genau, du gehst auf die Webseite.
Ja, gut, wie damals beim Smiling Man, da wusstest du es ja auch genau.
Ja, ja, genau, aber ich sag halt, aber trotzdem war es mehr oder weniger, war es trotzdem auch nur ein Foren-User so, und hier hast du halt eine Webseite, du hast halt das Hintergrund, du weißt, was er heute macht, so, also die Webseite heute ist auch sehr aktuell, müsst ihr mal raufgucken, ist auch verlinkt, der macht ganz viel Kram, der macht viel Webcomics, ne, der ist so Web-Cartoon-Zeichner, auch nicht unbedingt Horror mehr, der macht irgendwie anderen Kram mittlerweile.
Ja, viele andere Sachen.
Aber es ist ja cool, also du erfährst auch viel über diese Person, ne, an sich, was auch mal cool ist, wenn du einfach genau weißt, was das für ein Dude ist und du weißt, welche Intentionen das alles geschrieben hat, und deswegen mussten wir halt hier jetzt gar nicht so groß, sag ich mal, wühlen, sondern das ist halt alles gehabt und wir konnten es euch hier schön aufbereiten. Und wir hatten ja eben schon das Thema gehabt, ja, es ist nochmal zusammengefasst, es ist eine coole Creepypasta, wie ich finde, weil sie,
definitiv,
das hatten wir ja eben eingestreut spontan, weil du echt gut verstehen kannst, wo das herrührt eben, weil, glaube ich, jeder. Und ja, da seid ihr als Zuhörer dann auch gerne gefragt, grübelt mal in eurem Hinterkopf, was euch als Kind, wie gesagt, irgendwie erschrocken hat. Und vielleicht eben waren das, es war, oder was heißt vielleicht, es waren vermutlich Dinge, die guckt ihr heute und lacht darüber. Aber aus den Augen eines Kindes ist es was ganz Furchtbares. Ich meine, in der Creepypasta natürlich ist es ja bewusst furchtbar. Also es ist natürlich verstörend. Es ist ein Schrecken, um hier bei unserem Namen zu bleiben. Aber trotzdem ist es eine schöne Metapher eben auf Serien früher. Wie gesagt, wir hatten jetzt ein paar Beispiele. Oder wenn man, keine Ahnung, wenn man früher auch so Sachen an wie Gargoyles und so denkt.
Oh ja,
und
das war auch Gargoyles,
es war nicht schlimm, aber es war schon düster, so für so eine Kinderserie.
Ja, ich fand die schon ganz schön gruselig.
So dieses gotische, düstere, ne? Also es gab schon einige Serien.
Da fällt mir gerade eine Szene ein, tatsächlich eine lustige Kindheitsgeschichte, aber eher was Lustiges. Da gab es irgendeine Folge, die hat noch immer so eine Tuss an ihrer Seite. Und die hat irgendwann mal eine runtergehauen, hat dabei Gute Nacht gesagt. Ich und eine Freundin wollten das nachspielen und sie hat mir auch eine runtergehauen, dass ich ohnmächtig geworden bin und eine übelst blutige Nase hatte. Da haben wir echt Ärger. Fällt mir gerade so ein, das habe ich total vergessen, aber sie hat mir wirklich mit der Faust richtig hart ins Gesicht geschlagen. Ja, weil wir das einfach nachspielen wollten. Das wusstest du noch gar nicht, gell?
Das ist eine gute Geschichte.
Ja, fällt mir gerade so ein. Ist jetzt nicht gruselig, aber man muss sagen, ich habe eine schiefe Nase. Jetzt fällt mir gerade ein, woher ich die vielleicht bekommen habe. Ich weiß auch, dass es echt geblutet hat.
Da hat die aber auch nicht zugelangt.
Ja, die hat mir wirklich voll, so bam, voll rein. Ja, weil wir das so cool fanden. Wir fanden den Move von der Frau, sogar sie sagt Gute Nacht und dann hat bumm, in eine knallt. Ja, das zu den Gargoyles.
Also, liebe Kinder, nicht nachmachen.
Bitte keine Szene aus Trickfilmen nachspielen.
Nee, sowieso nicht. Nur aus Jackass. Nee. Also, ja, wie gesagt, das ist halt das, was ich vorhin sagte. Viele, die ganzen Serien werden halt von Erwachsenen gemacht. Und aus der Sicht eines Erwachsenen hast du halt einfach eine ganz andere Einschätzung. Und natürlich werden die Sachen natürlich irgendwie geprüft und vorgelegt, aber trotzdem, manchmal übersiehst du, glaube ich, einfach, dass Dinge manchmal sehr, sehr schrecklich wirken können. In Augen einfach eines Kindes. Und das können ja ganz banale Sachen sein, wie du eben sagst, auch jetzt in Ariel, ne? Wenn du im Erwachsenen sagst, in Ariel ist voll was Schreckliches, Traumatisierendes.
Ich glaube, die dachten da halt, die machen da halt sowas ganz, was Deepes, weißt du, so eine voll tiefgehende Story draußen. Als Kind denkt man sich einfach nur, oh mein Gott, was ist das für ein Monstervieh? So, ja. Das finde ich schon.
Aber ja, wie gesagt, und das ist, glaube ich, hier eine, das ist, glaube ich, so die Metapher des Ganzen, so, die du übertragen kannst, dann doch vielleicht eben an die, wenn wir immer mal unseren realen Welteinklinker machen. So, da kommt auch das, glaube ich, so ein bisschen auch her. So dieses, ich meine, das hat er ja auch selber in diesem Interview gesagt, eben mit seiner Pinguin-Horror-Geschichte da in dieser Serie.
Watership Down hatten wir auch unten am Fluss. Watership Down ist auch so eine krasse, gruselige Serie.
Ja, stimmt. Mit den Hasen. Unten am Fluss heißt die in Deutsch. Ja. Die kennen bestimmt auch einige.
Die fand ich auch überwältigend.
Wo sich da einige, ja, wo da, die Tiere ja sich zerbeißen, den Hasen und.
Die war auch richtig.
Oder als die Tiere den Wald verließen, da, wo irgendwelche Vögel aufgespießt werden auf Bäumen und Tiere in Mähdrescher geraten und so. Also, das sind alles Dinge so, ja, also das sind schon eigentlich ausgeschriebene, wirklich Kinderserien, aber die haben wirklich einfach Szenen, die durchaus verstören. Und ja, deswegen, also ja, das ist so der, glaube ich, der große ganze Einklinker auf diese Thematik. Nur hier eben auf die Spitze getrieben mit der Prämisse, es ist was, also sowieso halt, ne, die Verschiebung von die Kinder sehen es, die Eltern nicht, ne, der Klassiker, das hat man ja auch in vielen Geschichten so, ne, kindliche Vorstellungskraft und so weiter. Und gab's die denn wirklich? Und dass eben dieses kollektive, oh Gott, wir können uns alle daran erinnern, aber alle anderen nicht so, ne? Das macht dann so den großen ganzen Horrorfaktor aus. Aber runtergebrochen geht's eigentlich um eine verstörende Kinderserie. Und das ist eben wieder der.
Ja, als ich die Episode geguckt habe, da dachte ich mir so, ja,
die müsst ihr euch angucken, die ist wirklich, wenn man sich
geht nur 3,5 Minuten.
Ganz kurz, genau, aber beschreibt oder beziehungsweise zeigt wirklich sehr gut, wenn man die Creepypasta dabei im Hinterkopf hat, so habe ich mir das vorgestellt, genau so. Also schöne Details drin und so weiter und bildet das sehr, sehr gut ab.
Definitiv. Ja.
Ja, ich glaube.
Da haben wir's.
Wir haben was für heute schon.
Ich glaube, es sind ja trotzdem gut eine Stunde rum.
Das haben wir gut gemacht.
Finde ich auch, ja.
Ja, wir wollen ja euch ja nicht hier auch, wenn ihr schon wieder 3 Wochen warten müsst, dann wollen wir euch auch nicht zu schnell entlassen. Ne? Dann quatschen wir lieber ein bisschen länger. Habt ihr auch was davon. Ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, auch wenn sie diesmal vielleicht nicht ganz so viel vom Thema, sag ich mal, geboten hat. Ich hoffe euch trotzdem das Thema an sich hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt an Feedback, sei es auch selbst Kinderserien, irgendwer was euch erinnert oder auch allgemein, wie euch das gefallen hat, wie euch die Creepypasta gefällt, immer her damit. Social Media Kanäle sind mittlerweile wirklich überall. Facebook, Twitter,
Instagram,
genau. Wie gesagt, unsere Schreckfacts, die wir jetzt raushauen, kommen auch immer über Instagram. Jetzt, das bietet sich gut an. Da kriegt ihr noch ein paar Hintergrundinformationen, beziehungsweise einfach so Fakten eben über unsere Episoden. Folgt uns gerne überall, schreibt uns überall, wo ihr möchtet. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann schafft ihr das. Genau. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wie gesagt, wenn ihr dann auch möchtet, übernehmen wir es gerne in unseren Podcast. Dann lesen wir gerne euer Feedback total gerne vor. Vor allem, wenn es natürlich auch inhaltlich einfach, wenn ihr was zu erzählen habt, wenn ihr irgendwie eine Story erzählen wollt, die unsere Hörer auch interessieren könnte, wenn ihr meint, dann haut uns das rüber. Wie gesagt, es kommt bald dann auf jeden Fall auch unsere persönliche Folge, die wir versprochen haben, mit persönlichen Erlebnissen. Da rufen wir euch dann nochmal auf, dass ihr uns euren Input dann auch schickt, eure Geschichten. Das kommt alles. Ansonsten bleibt noch zu sagen, mittlerweile, die meisten werden es mitbekommen haben. Wir sind jetzt auch fest auf Spotify auf jeden Fall. Die meisten dürfen es jetzt auch hier schon hören. Wir hatten nämlich eine kurze Twitter-Umfrage mal gestartet, so wo ihr uns eigentlich hört. Und die meisten waren tatsächlich Spotify und allgemein Podcatcher eben. Das freut uns sehr, weil wir schon Angst hatten, dass durch den Blog-Wegfall wir ein paar Hörer verloren haben. Ich glaube, wir haben euch ja fast alle wieder mittlerweile. Es kommt auch bald ein neuer Blog. Da ist unser fleißiger Freund Pascal.
Hallo Pascal.
Aus unserem Netzwerk dran am Arbeiten. Dann gibt's auch wieder endemitschrecken.de als Webseite. Das kommt alles in den nächsten Wochen. Und bis dahin schlägt unsere Katze gerade Franzis Finger. Das ist sehr süß, wenn ihr das sehen könntet.
Ja, sie liegt so eingekuschelt neben mir. Ich habe sie die ganze Zeit
gestreichelt. Ja, sie war auch sehr ruhig, deswegen müssen wir sie loben.
Ja.
Mäuschen. Liebe Hörer, wir bedanken uns. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr hattet ein bisschen Gruselei. Und bis dahin, bis zur nächsten Episode.
Nicht gruselige Sender gucken?
Genau, nicht gruselige Fernseh. Euren Kindern keine gruseligen Fernsehsendungen zeigen. Das verstört sie nur. Ne? Und dann müssen sie später nach Candle Cove reisen. Candle Cove reisen. Bis zur nächsten Episode verbleiben wir und sagen lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und wir hören uns dann zu Episode 14.
Genau.
Tschüss.